Schönen guten Abend. Mein Name ist Pavis Amokli. Ich werde ungefähr eine Stunde zu Ihnen über den Waldgang sprechen. Für die Kenner des Waldganges sei gleich vorweg gesagt, ich habe mir natürlich nur einen kleinen Ausschnitt herausgenommen. Dinge wie Reduktion, Bewegung, Furcht etc. etc. oder der aktive Nihilismus auch, der wird dann in einem Erträgeband, den ich mit der BDK zusammen gerade erarbeite, noch näher ausgeführt. Aber dann fange ich mal an. Als der Waldgang 1951 erschien, waren die Spuren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und Vernichtungspolitik noch allgegenwärtig. 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lagen Europa und Deutschland da nieder, war der Kontinent geteilt, die Völker waren ausgeblutet, zerrissen, vertrieben, wenn nicht gar vernichtet. Städte und Gesellschaften waren zerstört, Familien ausgelöscht, Heimaten verloren und immer noch liegt der Dunst der Schinderhütten in der Luft. Zitat Jünger. Das ist zweifellos lange her. Seitdem hat sich das Antlitz der Welt grundlegend verändert. Inzwischen steht nicht nur Europa oder der Westen, sondern vielmehr die gesamte Menschheit am Beginn einer zivilisatorischen Umwälzung, wie sie ansonsten nur die Entwicklung der Sprache und der Schrift sowie die Erfindung des Buchdrucks zeitigten. Obwohl noch keine 20 Jahre vergangen, hat die digitale Revolution bereits heute das Leben eines jeden Einzelnen so weit durchdrungen, dass eine physische Existenz ohne virtuelle Ablegerin kaum mehr möglich erscheint. Aber das ist erst der Anfang. Tiefe und Tragweite der kommenden Veränderung lassen sich noch nicht einmal vorstellen. So sehr haben sich die Verhältnisse verändert. Die Fiction ist nur mehr flatterndes Anhängsel am Ende einer rasenden Science. Angesichts dessen stellt sich natürlich die Frage, was einem da ein Buch sagen soll, das vor einem Rentenalter geschrieben, die Erfahrungen der davorliegenden 2 Jahrzehnte reflektiert, sowie die Analyse der damaligen Politik bzw. der zivilisatorischen Entwicklung jener Jahre darstellt. Kann sich ein solcher Text tatsächlich zur Betrachtung der aktuellen, heutigen Zustände eignen? Kurz gesagt, er kann. Denn das, was Jünger beim Gang in den Wald an Erkenntnissen zutage fördert, ist über das Historische hinaus heute noch von brennender Relevanz. Das beginnt mit der Beschreibung von politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie heute im Jahre 18 der Berliner Republik nur allzu bekannt sein dürften. So zum Beispiel, wenn es um die Macht geht, die, Zitat, sich nicht an die Spielregeln zu halten gedenkt. Es ist dieselbe Macht, die Eide abfordert, während sie selbst von Eidbrüchen lebt. Oder um Taburäume der plebiszitären Demokratie, über die es nur eine amtliche Meinung gibt und zahllose Geflüsterte. Oder hinsichtlich der Verbindung von so geringer Höhe und ungeheurer funktionaler Macht. Das sind die Männer, von denen Millionen zittern, vor deren Entschlüssen Millionen abhängig sind. Zitat Ende. Heute ist halt nur noch eine Frau dabei. Wichtiger aber noch sind die Strukturen und Mechanismen leviathanischer Herrschaft, die Jünger herausarbeitet. Orientiert man sich daran, wird deutlich, dass in der Berliner Republik ein aktiver Nihilismus am Werke ist. Und somit wird der Waldgang zu einem Gradmesser, der anzeigt, Zitat, welche Punkte die nihilistische Bewegung inzwischen erreicht hat. Zitat Ende. Und dann noch schließlich kann der Waldgang als Anleitung gelesen werden, als ein Ratgeber, wie sich der freie Einzelne den Machenschaften des Leviathans zu entziehen vermag. Und dies ist Mitte der 2010er Jahre noch wichtiger als in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn, Zitat, die totale Mobilmachung, verstanden als totale Vereinnahmung, ist in ein Stadium eingetreten, das an Bedrohlichkeit das Vorangegangene noch übertrifft. Zitat Ende. Das, was Jünger 1951 dunkel vorausahnte, ist 65 Jahre später längst Realität geworden. Inzwischen ist der Nullmeridian, also jene Grenze, jene von ihm so bezeichnete Grenze, hinter der die Herrschaft des Nichts beginnt, überschritten und der Nihilismus als Ausdruck der Entwertung der höchsten Werte ist zum Stil der Zeit avanciert. Politisch wie ideologisch findet diese Entwicklung ihren Widerhall in einer Herrschaftsstruktur, einem Leviathan, der als Kind seiner Zeit relativistischer und widersprüchlicher kaum sein könnte. Anders als seine Vorgänger ist er diesmal nicht zu fassen. Diesmal ist er kein monolithischer Block, sondern erinnert eher an ein Gewölk, in dem Fraktionen zusammenfinden, die eigentlich zutiefst antagonistisch aufeinander reagieren müssten. Und tatsächlich geraten gelegentlich die verschiedenen Partikularinteressen ja auch aneinander. So rotten sich etwa von Zeit zu Zeit die schwarz uniformierten Tugendwächter des aktiven Nihilismus gegen die nachtblau gewandeten Financiers desselben zusammen. Oder die Funktionäre des Regenbogens machen gegen die der christlichen Heilsverwaltung mobil. Jedoch handelt es sich dabei um nicht mehr als um Revierstreitigkeiten, um wolkenimmanente Bruchlinienkonflikte, denen keine tiefere Bedeutung zukommt als die eines Schauspiels, das bei den Krawallfestspielen rund um den 1. Mai in Berlin und Hamburg seinen alljährlichen Höhepunkt findet. In dem Augenblick aber, in dem das höhere, gemeinsame Ziel, nämlich die Auflösung jedweder Identität, dies verlangt, sind alle Gegensätze vergessen. Dann stehen die Fraktionen des Gewölks zusammen, so unterschiedlich deren Motive auch sein mögen, ob rassistischer, egalitaristischer, ökonomischer oder romantischer Provenienz. Selbst gruppenspezifische Dogmen werden dafür relativiert, untergeordnet bzw. gleich ganz über Bord geworfen. So sind Atheisten mittlerweile zum verlässlichsten Wegbereiter einer fremden Religion geworden, argumentieren Spätmarxisten zugunsten privatwirtschaftlicher Interessen und jene, die es auf Dekonstruktion des traditionellen Familienbildes abgesehen haben, feiern die orientalische Großfamilie als kulturelle Bereicherung. Aber derlei Widersprüche und Ungereimtheiten kümmern nicht. Wenn es ums Ganze geht, kennt die Berliner Republik keine Parteien mehr, sondern nur noch den wolkigen Konsens. Selbstredend wähnen sich die nihilistischen Eliten damit an der Spitze des zivilisatorischen Prozesses. Als Avantgarde des bunten Weltgeistes holen sie mit ihren fortgesetzten Entgrenzungskampagnen demnach nur das nach, was technologisch bereits schon längst Wirklichkeit geworden ist, nämlich die eine Welt. Grenzen, staatliche wie auch individuelle, sind hierin nur Ausdruck asozialer Egoismen, die im neuen Zeitalter keinen Platz mehr haben sollen. Wer dennoch darauf besteht, ist vom schwachen Geist und oder leidet unter krankhaften psychischen Störungen, die ausgetrieben und nicht diskutiert gehören. Im Namen eines allumfassenden Humanismus, der auf den Einzelnen keine Rücksicht mehr nehmen kann, wird der neuen Zeit die Bahn gebrochen. Mit unverhohlener Lust werden dafür gemeinschaftliche wie individuelle Alleinstellungsmerkmale geschleift. Werden Traditionen und Bräuche als nicht existent erklärt, wird das einzelne Ich im planetarischen Wir aufgelöst. Doch all das Gerede von der Zukunftszugewandtheit, von den kommenden Kindern und Generationen, deren Wohl und Wehe im Jahre 2050 von der heutigen Politik bestimmt wird, all das ist nur Pose. Tatsächlich richtet sich der Blick der Herrschenden stur in die Vergangenheit. Das ergibt sich bereits aus dem Selbstbild der Berliner Republik als Gegenentwurf zur 12-jährigen Lemurenherrschaft. Infolgedessen werden Herausforderungen des frühen 21. Jahrhunderts mit der ewigen Verhinderung des 30. Jänners 1933 beantwortet, was inzwischen dazu geführt hat, dass nicht länger ein bescheidenes Fußballspiel den Gründungsmythos, Mythos stammt nicht von mir, sondern von Fischer, des neuen Deutschlands darstellt, sondern der vor mehr als 70 Jahren verübte Anschlag auf die Menschlichkeit, nämlich Auschwitz. Es ist dies die passende Raison für einen Staat, der sich im Namen des Guten zum Ziel gesetzt hat, das Böse in der Welt, vor allem aber in sich, rigoros bis hin zur Selbstvernichtung zu bekämpfen und das ohne Rücksicht auf Verluste. Da aber derjenige, der das Böse bekämpft, irgendwann selbst böse wird, haben sich die aktuellen Machthaber zwischenzeitlich selbst auf die ausgetretenen Pfade nach Köppels Bleek begeben. Schon ist vom neuen Menschen die Rede. Im zeitgemäß bunten Gewand eines entgrenzten Weltbürgers ist er hinsichtlich seines Geschlechts, seiner Sexualität, Herkunft und Heimat ohne eindeutige Identität. Dafür aber ist er tolerant, vernetzt, aufgeklärt rational, weshalb er sich auch stets der Schuld bewusst ist, die seine bloße Existenz gegenüber Natur, Tieren und den anderen Menschen mit sich bringt. Doch das alles ist nur neurotische Kostümierung. Die sklavische Termitenexistenz darunter ist dieselbe wie bei all den anderen neuen Menschen, die den Hirnen diverser kleinbürgerlicher Welterlöser entsprungen sind. Daher nimmt es auch nicht Wunder, wenn sich die aktuelle Variante des neuen Menschen derselben Mittel bedient wie seine Vorgänger. Anhaltend, anhaltende flächendeckende Lücken und lückenlose Propaganda, Indoktrination von Kindern und Jugendlichen, politisches Beamtentum, milizartige außerstaatliche Exekutivorgane und nicht zu vergessen das auf den Weg gebrachte und bereits initiierte Gesinnungsstrafrecht. Überdies verfügt der heutige neue Mensch natürlich noch über das notorische Heer von freiwilligen Unterstützern. Sie sind, Zitat, meist ethisch und geistig nicht sehr entwickelt, obwohl es an überzeugenden Gemeinplätzen nicht fehlt. Gleichzeitig aber sind sie wach, intelligent, tätig, misstrauisch, geborene Erniedriger höherer Typen und Ideen, bedacht auf ihren Vorteil. Leicht lenkbar durch die Schlagworte der Propaganda, erfüllt von menschenfreundlichen Theorien, doch ebenso geneigt zu furchtbaren, weder durch Recht noch Völkerrecht begrenzten Gewalt zu greifen, wo Nächste und Nachbarn nicht in ihr System passen. Seitdem das Kollektiv über den Einzelnen erhoben wurde, kommt kein Leviathan ohne solche Typen aus. Sie schaffen die Voraussetzung zur gesellschaftlichen Etablierung und Verfestigung totalitärer Herrschaft. Sie sind die namenlosen Künder der Botschaft der neuen Zeit und Kreatur und sorgen gleichzeitig dafür, dort für ideologische Hygiene, wohin der Arm des Leviathans trotz aller Vereinnahmung noch nicht hinreicht, nämlich im Privaten. Mit ihnen dringt, Zitat, die Ausspähung in jeden Block, in jedes Wohnhaus vor, Zitat Ende. Da sind sie Staatsanwalt und Richter in einem. Ihre bloße Feststellung überführte einst den Klassen- bzw. Volksfeind und heute den Menschenfeind. Verteidigung unnötig, ja gefährlich. Sie würde Anklage und Urteil nur bestätigen. Einziger Ausweg, Widerruf mit anschließender öffentlicher Selbstbeschmutzung. Darin liegt ebenfalls der Tradition entsprechend der Triumph des leviathanischen Gewölks. Denn nichts sieht es lieber, als wenn, Zitat, das Individuum als sein eigener Polizist auftritt und an seiner eigenen Vernichtung mitwirkt. Zitat Ende. In der Berliner Republik betrifft die Vernichtung vorerst allerdings nur die wirtschaftliche und soziale Existenz. Nur sollte man sich nicht darauf verlassen, dass dies so bleibt. Die Welt ist nun mal so beschaffen, Zitat, dass immer wieder das Vorurteil, die Leidenschaften Blut fordern werden. Man wird hinausgeführt, weil man die Götter verachtete, dann, weil man ein Dogma nicht anerkannte, dann wieder, weil man gegen eine Theorie verstieß. Zitat Ende. Infolgedessen wird der neue Mensch den Kampf gegen das vermeintliche Auslaufmodell in dem Maße eskalieren, in dem sich die Nivellierung dem Zentrum des Menschseins annähert. Und dann, spätestens, wird es brenzlig, denn, Zitat, die Lage des Haustiers zieht die des Schlachttiers nach sich. Zitat Ende. Noch aber liegen die Schinderhütten hinter dem Horizont. Allerdings weiß niemand genau, wie weit. Die Verrohung jedenfalls greift bereits weit um sich. Andersdenkende werden zunehmend entmenschlicht, zu Pack oder Ratten oder gleich Ratten herabgewürdigt. Sie sind Nazis, Rassisten, Unmenschen und überhaupt Feinde des Menschengeschlechts. Der humanitäre Imperativ ist da eindeutig, weshalb sie auch im Namen der Humanität nach allen Regeln der Kunst diskriminiert werden dürfen. Konten werden ihnen verweigert, sie verlieren ihre Arbeitsplätze, finden keine Wohnungen. Ihnen wird auf Theaterbühnen der Berliner Republik symbolisch ins Gesicht geschossen und auch vor tatsächlicher Gewalt schrecken die Schlägertrupps des neuen Menschen nicht zurück. Freilich geschieht dies nur aus Notwehr, schließlich wurden sie von den Meinungen der Andersdenkenden verletzt. Doch wie soll man sich dem neuen Menschen und dessen Machenschaften widersetzen? Zumal als Einzelner. Was will man da schon ausrichten? Und in der Tat, Staat, Ämter, Vereine, Kirchen, Gewerkschaften, Beauftragte, Kollegen, Nachbarn, Bekannte und Freunde, die neue menschliche Phalanx ist tatsächlich nicht gerade ermutigend. Ist es da nicht besser und vor allem ist es da nicht sicherer, sich anzupassen, die verordneten Präambeln im dafür vorgesehenen Jargon des glücklichen Sklaven herunterzuleiern und ansonsten die Klappe zu halten? Beziehungsweise jedes Wort genau abzuwägen, am Arbeitsplatz genauso wie in privater Runde oder gegenüber den eigenen Kindern, denn wie schnell ist in Kita und Schule etwas ausgeplaudert, an dem Erzieher und Lehrer ihre Zivilcourage erproben können? Nur keinen Verdacht erregen, nur kein Menschenfeind sein. Zumindest nicht offiziell. Im scheinbar Verborgenen existiert dann aber doch ein Fake-Account bei Facebook oder Twitter, über den man anonym hinter verschlossenen Türen und zugezogenen Vorhängen seinen Ärger und seinen Wut in die Welt hinauskotzt. Das ist zwar verständlich, jedoch bringt es nichts. Solche virtuellen Wortmeldungen, egal ob sachlich oder polemisch oder beleidigend vorgetragen, richten gegen den neuen Menschen und seine Machenschaften nichts aus. Im Gegenteil stärken sie ihn nur. Zitat: Der Widerstand scheint die Gewaltigen zu beleben, gibt ihnen Zugriff und Gelegenheit. Zitat Ende. Darüber hinaus sind solche Meinungsäußerungen gefährlich. In Zeiten, in denen selbst Zahnbürsten vernetzt sind, steht jeder Winkel einer Existenz unter Überwachung. Es bedarf heute nur mal irgendwelcher Algorithmen, um Postings, Surfverhalten sowie Verweildauern zu Profilen zu verknüpfen, die imstande sind, den Unanständigen zu entlarven, noch bevor dieser selbst davon weiß und ihn frühzeitig entsprechend zu behandeln, sprich in die richtige Richtung zu natschen, also zu stupsen. Das macht den Terror früherer Nihilismen überflüssig, jedenfalls vorerst. Es bleibt jedoch abzuwarten, was passieren wird, wenn das alles nicht mehr ausreicht. Werden dann aus den Persönlichkeitsprofilen Proskriptionslisten, die jederzeit auf Knopfdruck und gefiltert verfügbar sein werden? Die technischen Voraussetzungen jedenfalls existieren dafür. Aber auch ohne das scheint der neue Mensch übermächtig. Es macht den Eindruck, als sei diesmal kein Kraut gegen die Umerziehung des Einzelnen als zum eusozialen Untertaneninsekt gewachsen. Und doch existiert es, und zwar im Jüngerschen Wald. Jedoch steht derjenige, der sich heute dazu entschließt, in den Wald aufzubrechen, vor ungleich größeren Herausforderungen als jener, der sich vor einem Rentenalter dorthin aufmachte. Mitte der 2010er Jahre hat die Geschwindigkeit, mit der der zivilisatorische Prozess der Katastrophe entgegeneilt, sich vervielfacht. Die Situation fordert vom Individuum dessen gesamte Aufmerksamkeit, sein ganzes Ich. Wo der Wilfinger Jeremit noch Rückzugsräume für seine metaphysischen Fluchten fand, pfercht die Gegenwart den Einzelnen in das rasende Jetzt des Niedergangs ein. Umso entrückter und realitätsfremder mag Jüngers Gegenentwurf heute, drei Generationen nach seiner Niederschrift, wirken. In der Berliner Republik herrscht die tumbe Augenblicksemotion über das tiefwurzelnde Prinzip. Der göttliche Funke ist weitestgehend verglommen und nichts scheint unzeitgemäßer als der Versuch, ihn wieder entfachen zu wollen. Doch genau darum geht es dem Waldgänger. Bei ihm steht das So-Sein gegen das Dasein, das unveräußerliche Selbst gegen den bloßen Schein. Beim Waldgang geht es, Zitat, um die Freiheit des Einzelnen in dieser Welt, Zitat Ende. Gemeint ist damit, Zitat, die bewusste Übereinstimmung mit der Existenz und die als Schicksal empfundene Lust, sie zu verwirklichen, Zitat Ende. Frei ist also der, der ganz nach seinen persönlichen Vorstellungen lebt. Dies aber lässt sich nicht kollektivistisch, sondern nur individualistisch ausdeuten. Das Motto des Waldgängers lautet daher nicht, Volk, steh auf, sondern erkenne dich selbst. Somit eignet sich der Gang in den Wald auch nicht zur Anleitung für einen wie auch immer gearteten nationalen Befreiungskampf. Dennoch, oder aber vielleicht auch gerade deshalb, ist der Waldgänger mehr denn je die notwendige, radikale Antithese zum neuen Menschen. Als solche beantwortet er Totalvereinnahmung mit Totalverweigerung, Kollektivismus mit Vereinzelung, moralischen Automatismus mit geistigem Partisanentum und die fluide Persönlichkeit der neuen Kreatur mit einer höchst individuellen Identität in ewigen Zusammenhängen, die dem Waldgänger Freiheit bedeutet. Dass der Gang in den Wald eigentlich, Zitat, nur Spielraum kleiner Eliten ist, die sowohl wissen, was die Zeit verlangt, als auch noch ein etwas mehr, Zitat Ende, sollte indes nicht davon abhalten, ihn anzugehen. Denn der Waldgang fängt schon früher an, Zitat, wenn alle Institutionen zweifelhaft oder sogar anrüchig werden, ich glaube, es steht da sogar noch weiter, selbst auch wenn in der Kirche für die Feinde gebetet wird, was heute ja auch zutrifft, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen über oder besser gesagt auf den noch ungebrochenen Einzelnen. Da können dann auch jene mit, die vielleicht nicht über das trutzige Anarchengemüt bzw. die metaphysische Offenheit des Käfersammlers verfügen, sich aber trotzdem dem Mahlstrom zu entziehen versuchen, beziehungsweise sich davon abzugrenzen versuchen, dafür aber noch keine geeignete Form gefunden haben. Der Waldgang schaffte Abhilfe. Er weist einen Weg aus dem Dilemma und der führt immer weiter zurück in Richtung Ursprung, also genau entgegengesetzt zum Zug der Zeit. Dazu imstande ist grundsätzlich jeder freie Mensch, Zitat, so wie ihn Gott erschaffen hat. Dieser Mensch ist keine Ausnahme, stellt keine Elite dar. Er verbirgt sich in jedem, Zitat Ende. Und zeigt sich unter anderem darin, dass die alten Instinkte, die den Unterschied zwischen tatsächlichem Zustand und propagandistischer Behauptung noch kennen, dass diese Instinkte nicht verloren sind. Dass selbst in der Berliner Republik noch derartige Witterungen existieren, darauf deutet der Ausverkauf legaler Waffen im Anschluss an die Übergriffe auf der Kölner Domplatte hin. Man weiß, was bevorsteht, ganz gleich, was das Gewölk verlautbart. Hier liegt eine erste Voraussetzung, um in den Wald aufzubrechen. Was aber genau ist der Waldgang bzw. der Wald? Zunächst ist festzustellen, dass der Wald als Heimat desjenigen, Zitat, der ein ursprüngliches Verhältnis zur Freiheit besitzt, Zitat Ende, keinen festen Platz kennt. Als, Zitat, Ort der Freiheit ist er überall, ob auf dem platten Land, in der Großstadt, in einem ICE, in einer Reihenhaussiedlung oder am Arbeitsplatz. Allerdings bedarf es zum erfolgreichen Waldgang zweier Eigenschaften, die verdeutlichen, warum zwar prinzipiell jeder Mensch im Walde schläft, es aber nicht allen gegeben ist, aus diesem Schlummer zu erwachen und tiefer in die Wildnis vorzudringen. Die eine Eigenschaft besteht darin, sich durch keine Übermacht das Gesetz vorschreiben zu lassen, weder propagandistisch noch durch Gewalt, Zitat Ende. Die andere Eigenschaft in dem unbedingten Willen, sich gegen die leviathanische Totalvereinnahmung zu verteidigen, so aussichtslos die Lage auch sein mag. Erst wenn dies beides erfüllt ist, Zitat, kann der Waldgang gewagt werden, Zitat Ende. Und an dessen Beginn steht die Erkenntnis, dass die Mittel der Gegenwart nicht genügen, um dem leviathanischen Gewölk ernsthaft zu widerstehen. Das betrifft vor allem eine Zeitkritik, die es auf konservative Wiederherstellung abgesehen hat. Sie gilt es zu überwinden und hinter sich zu lassen. Der Waldgänger trachtet nicht nach Restauration früherer Zustände und Verhältnisse. Er hat erkannt, dass, Zitat, die Prozesse sich fortsetzen und wie in jeder Schicksalslage werden alle Versuche, sie aufzuhalten und in die Ausgangslinie zurückzukehren, sie eher fördern und beschleunigen. So auch in der Berliner Republik. Hier ist der Vorwurf des Konservatismus in der jüngeren Vergangenheit mehr und mehr zum Verdacht, zum Stigma geworden. Wer sich dazu bekennt, dient der leviathanischen Öffentlichkeit als Feindbild, das weitere Nivellierungsmaßnahmen rechtfertigt. Daran aber hat der in den Wald aufbricht, kein Interesse. Ihn und den klassischen Konservativen verbindet einzig die Überzeugung hinsichtlich der Existenz einer höheren, sinnstiftenden Ordnung. Darüber hinaus aber liegen die Werte, die den Erhalt und vor allem die Verteidigung lohnen, in der Zukunft. Für ihn persönlich im Wald vor sich, im gesellschaftlichen Kontext hinter der nächsten Katastrophe, mit der die Phase des aktiven Nihilismus ihr Ende finden wird. In der Zwischenzeit hat der Waldgänger keine Berührungsängste mit den Erscheinungen der Zeit. Er begegnet ihnen weder defätistisch noch fatalistisch. Vielmehr ist er ihnen gegenüber aufgeschlossen, weiß sie ganz in seinem Sinne zu nutzen. Das gilt vor allem für die modernen Technologien. Gewiss mag man sagen, Zitat, die Apparaturen sind und bleiben Kulissen der niederen Imagination, Zitat Ende. Jedoch sind sie zeitgleich ideales Hilfsmittel heutzutage, um sich einen Weg durch den Wald zu bahnen. Wo Jünger noch in Antiquariaten, Bibliotheken, Artotheken, Konzerten, Ausstellungen und Ateliers nach einem Riss in der Zeit samt Blick auf die dahinterliegende Ewigkeit suchen musste, braucht sein heutiger Wiedergänger dafür, noch nicht einmal aus dem Haus zu gehen. Das weltweite Netz macht es möglich. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn der freie Einzelne sucht bei seinem Gang nach der Begegnung und dem Erkennen seines Selbst. Das lässt sich nicht im Verband mit anderen, auch nicht mit anderen Waldgängern erreichen. Der freie Einzelne ist einsam und souverän in seiner Einsamkeit. Zitat, vorausgesetzt, dass er seinen Rang erkennt. In diesem Sinne ist er der Sohn des Vaters, der Herr der Erde, das wunderbar erschaffene Geschöpf. Heute wie vor 65 Jahren. Der Waldgänger ist darum bemüht, der neuen Konzeption der Macht eine Konzeption der Freiheit entgegenzustellen, die, Zitat, nicht zu schaffen haben kann mit den verblassten Begriffen, die sich heute an dieses Wort knüpfen. Dafür tritt er aus dem Rahmen der alten Mehrheitsvorstellungen heraus und macht sich frei von den herrschenden Denkweisen, Regeln, Vorschriften, Tabus, Geh- und Verboten. Einordnungen und Kategorien wie rechts, links, konservativ, progressiv, liberal, national, international oder global, das haben keine Bedeutung mehr für ihn. Nichts davon hilft ihm weiter. Damit verhält es sich außerhalb des leviathanischen Konsens wie mit den Sternenbildern der Tierkreiszeichen. Von der Erde aus eindeutig zu identifizieren, lösen sie sich beim Verlassen des Planeten unweigerlich auf. Stattdessen sucht er nach Erkenntnissen und Erfahrungen, die er weit ab des öffentlich-rechtlichen Diskursgeheges gesammelt hat und aufgrund derer er nun im Hier und Jetzt von Situation zu Situation autonom und unbeeindruckt von irgendwelchen niederen moralischen Automatismen bzw. humanitären Imperativen entscheidet, was für ihn richtig und falsch ist. Dazu befragt der Waldgänger Märchen und Mythen und Sagen, heilige Bücher, Zeiten überdauernder Kunstwerke und ebensolche Musiken. Er begegnet Göttern, Halbgöttern und Helden, Künstlern, Philosophen, Theologen und all den anderen, die sich seit dem Anbeginn der Menschheit, seit der ersten Höhlenmalerei, auf denselben Weg gemacht haben wie er. Sie alle helfen ihm bei der Orientierung, sie weisen ihm die Richtung und vor allen Dingen verleihen sie ihm Einblicke. Doch trotz seiner unbedingten und bedingungslosen Illoyalität gegenüber den herrschenden Zuständen ist der Waldgänger kein wilder Anarchist. Er weiß sehr wohl, dass er abzuwägen hat, dass die Freiheit ihr Verhältnis zum Notwendigen immer wieder aufs Neue klären muss. Zitat, erst wenn sie, die Freiheit, zu ihm, dem Notwendigen, in Relation tritt, stellt sich die neue Verfassung dar. Die Freiheit ist unsterblich, wenngleich sich immer in die Zeitgewänder einkleidend. Dazu kommt, dass sie stets von Neuem erworben werden muss. Ererbte Freiheit muss behauptet werden in den Formen, wie sie die Begegnung mit dem historisch Notwendigen prägt. Doch ganz gleich, was der freie Einzelne bei seinen Streifzügen durchs Ungebahnte erkennt und erfährt, welche Überraschungen und Gefahren er durchmacht, an oberster Stelle steht für ihn stets die Sittlichkeit. Nichts liegt ihm ferner als Arroganz, Ignoranz oder kalter Elitarismus. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Der Waldgänger ist auf der Suche nach dem Menschsein, nach der Größe und Herrlichkeit des Weltganzen, zu dem jede menschliche Existenz im Verhältnis steht und dessen Ausdruck sie zeitgleich ist. Das macht demütig. Daher gilt, Zitat, man kann sich nicht darauf beschränken, im obersten Stockwerk das Wahre und das Gute zu erkennen, während im Keller den Mitmenschen die Haut abgezogen wird. Daran zu erinnern, ist umso notwendiger angesichts der verbreiteten Humanitätsschauspielereien, in denen leviathanischerseits die Ertrunkenen mit der richtigen Hautfarbe und Herkunft betrauert werden, die Versklavten, Gemarterten und Geköpften mit der falschen Religion aber beschwiegen. Während die sich über diese Zählweise empören, gleichzeitig dasselbe tun, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Der freie Einzelne macht sich mit so einem ideologischen Bodycount nicht gemein. Er selektiert nicht zum Zwecke politischer Instrumentalisierung. Seine Situation außerhalb der Gesellschaft ändert sich dadurch indes nicht. Wie sollte es auch? Schließlich ist der Waldgänger unverändert jemand, der, Zitat, bei einer Friedenswahl mit Nein stimmt, Zitat Ende, und von dem, Zitat, unter allen Umständen Widerstand zu erwarten sein wird, und dann besonders, wenn der Gewalthaber in Schwierigkeiten gerät. Zitat Ende. Das klingt zweifellos vermessen. Zumal der freie Einzelne sich darüber im Klaren ist, dass er auf verlorenem Posten steht. Jedoch geht von ihm eine besondere Gefahr für die Herrschenden aus. Denn, Zitat, auch wo sie, in dem Fall die Waldgänger, schweigen, wird immer wie über unsichtbaren Klippen Bewegung um sie sein. An ihnen erweist sich, dass eine Übermacht, auch wo sie historisch verändert, nicht Recht schaffen kann. Zitat Ende. Dem aber nicht genug kann, Zitat, mit einer winzigen Minderheit die Erlegung des gewaltigen, doch plumpen Kolosses möglich sein. Dass es sich hierbei um keine Übertreibung handelt, zeigen Pegida und die Reaktion des leviathanischen Gewölks darauf. Obwohl es sich bei den patriotischen Europäern um keine Wald, sondern vielmehr um Spaziergänger handelt, hat deren Gesprächsverweigerung den neuen Menschen ins Mark getroffen. Mit allem hat er gerechnet. Auf alles war und ist er vorbereitet, nur auf das Schweigen nicht. Umso weniger, als dass er wie keiner seiner Vorgänger auf Kommunikation angewiesen ist. Ihm diese vorzuenthalten, hat seine größte Schwäche freigelegt. Und das, wie wir gesehen haben oder immer noch sehen, verzeiht der Leviathan nicht. Dementsprechend harsch die Reaktionen seitens der politischen, medialen und gesellschaftlichen Machthaber. Vom Bundespräsidenten abwärts wurde und wird auf allen Ebenen gegen die geistigen Republikflüchtlinge mobil gemacht. Hinter den Zinnen des neuen antifaschistischen Schutzwalls finden die tonangebenden Eliten zusammen, um ihren Umerziehungsauftrag an den schweigenden Nonkonformen öffentlichkeitswirksam zu exekutieren. Sag, wie hältst du es mit Pegida, ist zur Gretchenfrage der Berliner Republik geworden. Sie polarisiert, emotionalisiert und radikalisiert nicht nur die Öffentlichkeit. An ihr zerbrechen Freundschaften und Beziehungen. Es kommt ihretwegen zu Anfeindungen und Beschimpfungen, zu Diffamierungen, Diskriminierung und natürlich auch zu gewalttätigen Übergriffen. Die Gesellschaft der Berliner Republik taumelt darüber der Spaltung entgegen, nicht nur in zwei, sondern in viele verschiedene Teile. Und das alles nur, weil ein paar tausend Menschen schweigend durch Dresden spaziert sind. Mehr ist ja eigentlich nicht passiert. Und doch ist allerhand mehr passiert. Die Reaktionen des Gewölks werden zum Minitekel. Erst recht für den Waldgänger. Er hat nun eine Ahnung davon, womit er zu rechnen hat, sobald er als Befreiungskämpfer in eigener Sache dem neuen Menschen gegenübertritt. Und das bedeutet auch, dass er weiß, dass je nachdem, mit wem er sich bei seinem Gang anlegt, Zitat, was ihn betrifft, die Todesstrafe nicht aufgehoben wird. Zitat Ende. Das sind fraglos keine attraktiven Aussichten. Doch ist das nur die eine Seite. Auf der anderen Seite sind freiwillige Selbstausschließung und soziale Ächtung nicht umsonst. Der Waldgang ist ein ewiges Lesen, Lernen, Schauen, Hören und Zulassen. Zur Belohnung ändert sich der Blick auf die Gegenwart von Grund auf. Und darin, im Ausbruch aus dem leviathanischen Gedankengefängnis, liegt die Selbstbefreiung. Dafür muss man noch nicht einmal ins sagenhafte, mythische oder numinose oder sich, Entschuldigung, dafür muss man sich noch nicht einmal ins sagenhafte, mythische oder numinose begeben. Es reicht die Menschheitsgeschichte. Einzige Voraussetzung allerdings, völlige Unvoreingenommenheit. Dann aber versetzt die Kenntnis der Vergangenheit den freien Einzelnen in den Stand, einen Schritt nach hinten zu treten und die Situation zu übersehen, beziehungsweise in den Weltenlauf einzuordnen. Plötzlich werden Strukturen sichtbar, wie beispielsweise jene gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen, die sich wie Spiralen durch die Geschichte winden und im Abstand von Generationen immer mal wieder akut werden. Oder die Erkenntnis reift, dass jeder zivilisatorische Fortschritt eine ganz spezifische gesellschaftliche Organisationsform mit sich bringt, die nicht vorhersehbar und deshalb auch nicht planbar ist. Oder es ist die besorgniserregende Eigenart der Geschichte zu entdecken, gerade in besonders heiklen Momenten die Geschicke der Menschheit in die Hände von substanzlosen Zufallsnamen zu legen, die überfordert und geistlos, dafür aber umso zielsicherer, in die nächste Katastrophe schlafwandeln. Und nicht zu vergessen, All die soziopathischen Irrlehren und Welterlösungsfantasien, an denen der Waldgänger auf seinem Wege vorbeikommt und die ihm insofern Trost spenden, als dass sie alle endlich waren und es eine Zeit danach gibt. Darüber erkennt er das eigentliche Wesen derartiger Menschenzuchtversuche. Sie alle waren und sind nicht mehr als Schaum der Zeit. Das gilt auch für das aktuelle leviathanische Gewölk. Die Vorstellung vom Menschen als gleiches, gutmeinendes, identitäts-, traditions- und geschlechtsloses Neutrum, die Lehre von der Selbstvernichtung zum eigenen Wohle, die Toleranzaufmärsche, Facebook-Geschlechter und die Absage an die Biologie, der Veganismus, der One-World-Gedanke und die vielen, vielen neuen Erbschuldkulte. Das alles ist nicht mehr als Blasenbildung auf einer mehr denn je aufgewühlten Zeit. Dementsprechend ist ihr historisches Gewicht, sie haben nämlich keins. Sobald derjenige, der im Wald geht, dies erkennt, beginnt die Selbstbefreiung. Er versteht nun zu unterscheiden zwischen der Geschichte und ihrem hohlblasigen Auswurf, zwischen der Neuauflage eines 1400-jährigen Konfliktes und dem kosmischen Ein-Gott-Disneyland der Herrschenden, zwischen der zunehmenden Verschmelzung von Mensch und Maschine und Gender-Mainstreaming, zwischen Völkerwanderung und Willkommenskultur. Vor allem aber lernt er zu unterscheiden zwischen der Furcht und der Gefahr, indem er mit der einen in den Dialog tritt und sich der anderen stellt, verliert er seine Angst. Dadurch tun sich mit einem Male Aus- und Fluchtwege auf. Ist es vorbei mit der propagierten Alternativlosigkeit? Gibt es wieder die Möglichkeit zur freien Entscheidung und damit wieder endlich wieder ein Schicksal? Zitat, Macht und Gesundheit sind beim Furchtlosen. Zitat Ende. Die Zukunft wird zeigen, wie und wohin sich die Dinge entwickeln werden. Ob sich der Schaum der Zeit in Blutschaum verwandeln wird oder ob die Geschichte ihn vorher verschluckt. Darauf weiß natürlich auch Ernst Jünger keine Antwort. Wie sollte er auch? Mit dem Waldgang jedoch hinterlässt er eine Anleitung, anhand derer der freie Einzelne alle Vereinnahmungs- und Einebnungsversuche zu widerstehen vermag. Radikaler Individualismus ist seine Antwort auf den Einheitsmenschen. Ganz gleich welcher Zeit und Couleur. Nichts geht über mich, statt du bist nichts, die Menschheit alles. Die Freiheit ist die tödliche Krankheit, an der jeder, auch der gegenwärtige Leviathan, zwangsläufig zugrunde gehen muss. Ihr Ort ist der Wald. Vielen Dank.